Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Folge 2, nun ist es schon soweit. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist der 33. Spieltag durch. Und Tommy, wenn man auf die Tabelle guckt, nicht das Ergebnis, was sich viele Hansa-Fans sicherlich dort gewünscht haben, oder?
Das stimmt, aber erstmal hallo auch von mir. Und wir sind alle ein bisschen ja, deprimiert, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, hatten uns natürlich erhofft, dass auf Schalke einen Sieg gelingt und Hansa es weiter in der eigenen Hand haben wird. Leider ist das nicht so gekommen. Darüber wollen wir heute sprechen und haben noch ein paar andere Themen, Ben, oder?
So sieht's aus. Also wir wollen natürlich nicht nur auf das Schalke-Spiel zurückblicken, sondern auch auf das ja bevorstehende Saisonfinale, wenn man es denn so nennen kann, gegen den SC Paderborn. Vielleicht kommen noch zwei Relegationsspiele dazu. Das ist noch offen, das wollen wir nachher nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Und sonst ist ja auch relativ viel rund um den FC Hansa passiert. Sportdirektor Christian Walter sitzt nicht mehr im Boot. Und auch das ist sicherlich ein Thema, was wir heute ja nochmal ein bisschen genauer beleuchten.
Genau, Christian Walters vorzeitige Beurlaubung soll auf alle Fälle auch nochmal besprochen werden. Und dann schauen wir auf die Chancen, die Hansa da noch hat, die Relegation zu erreichen. Das ist ja das Minimum, was noch geht sozusagen. Und gegen wen es dann auch dort gehen könnte und wie es im Fall des Abstiegs bei Hansa weitergeht. Aber anfangen wollen wir mit einem kurzen Rückblick. Ben, du warst auf Schalke, wie hast du denn das Spiel erlebt?
Ja, die Knappenschmiede habe ich mir höchstpersönlich angeguckt. Einen Tag vorher bin ich schon mit meinem Kollegen Johannes Weber angereist. Wir hatten ja einen coolen Zwischenstopp in Bielefeld auf so einem Berghotel. Ganz abgelegen, eigentlich keine Menschenseele irgendwo zu sehen, aber in irgendeiner Laterne in der letzten Ecke klebt dann doch eben wieder ein Hansa-Aufkleber. Also irgendwie hat man sich heimisch gefühlt, die Dinger verfolgen einen einfach. Dementsprechend unsere Vorfreude und die Euphorie auf das Spiel war natürlich groß und riesig. Wir haben uns ein ähnliches Spiel oder Ergebnis erhofft wie beim 4:3 auf Schalke, wo Tommy, du und ich ja auch beide waren, als Nils Frühling da in der, glaube 95. Minute das Siegtor da geschossen hat. Es war noch in der Corona-Zeit, ich erinnere mich. Da sind wir, glaube ich, selbst auf der Pressetribüne gab es da kein Halten mehr. Da sind wir hochgesprungen. Da gab es auch mal einen netten Spruch, wenn ich mich richtig erinnere, von hinten, von den Fans. Ein Becher flog da, glaube ich, auch. Aber da hat es einfach keiner auf den Sitzen gehalten. Und ein ähnliches Ergebnis haben wir uns natürlich auch am vergangenen Wochenende beim Spiel erhofft. Das kam ja dann leider nicht so.
Genau, dabei sah das in der ersten Halbzeit ganz gut aus. Ich war ja nicht im Stadion dabei, habe vom Fernseher das Spiel verfolgt. In der ersten Halbzeit hatten sie ein paar gute Szenen gehabt. Die ersten Torchancen durch Kai Prüger, aus meiner Sicht die beste Möglichkeit. Warum hat es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geklappt? Und wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
Ja, gute Frage. Ich habe die erste Halbzeit auf jeden Fall ähnlich gesehen. Also Hansa ist ja eigentlich relativ gut gestartet. Du hast die Prüger-Chance gerade schon angesprochen. Auch da ging schon mal wieder ein lautes Raunen durch ein Stadion. Die Kulisse war natürlich mega. Das Stadion war mit etwas mehr als 62.000 Zuschauern restlos ausverkauft. Die Schalker waren sowieso gut drauf, haben den Klassenerhalt am Dienstag zuvor geschafft mit dem 4:0-Erfolg gegen VfL Osnabrück. Und die waren natürlich alle super gelaunt. Da gab es eine große Choreo. Die Fans hatten blaue und weiße Shirts an im ganzen Stadion. Tolles Bild. Dann ziehen die da eine riesen Choreo auf mit Rauch. Blau-weißer Rauch. Man hat wieder kaum was gesehen. Aber auch eben einen knackevollen Gästeblock. Die Hansa-Fans haben da wieder ordentlich Gas gegeben. Man hat jetzt nicht gemerkt unbedingt, dass da viel weniger Rostocker waren als Schalke-Fans in Summe. Und von daher war es natürlich irgendwie cool, dass Hansa gleich zum Vorstoß hatte, so eine Riesenchance und womöglich diese Schalke Party gestoppt hätte. Aber leider ging eben dieser Ball, wie so oft in dieser Saison, nicht über die Torlinie.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben uns mal so ein paar Statistiken rausgesucht oder ich habe mir mal so ein paar Statistiken rausgesucht und tatsächlich ist Hansa bei den Torschüssen gar nicht so weit weg, sondern steht auf Platz 14 mit 418 Torschüssen. Aber die Quote stimmt halt einfach nicht, weil bei den erzielten Toren ist Hansa gemeinsam mit Osnabrück eben ganz, ganz hinten mit nur 29 Treffern. Hat Hansa ein Sturmproblem? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Hansa jetzt nicht den treffsichersten Sturm hat. Ich würde so ein bisschen sehen wie auf den Amateurfußballplätzen. Hast du Kacke am Schuh? Hast du Kacke am Schuh? Und so ähnlich ist es auch beim FC Hansa. Also ich glaube, so wie du schon sagst, die Chancen an sich entstehen ja. Also man hat ja immer irgendwie so seine 1, 2, 3 Chancen im Spiel, aber da fehlt einfach ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Es wurde ja auch viel im Laufe der Saison über ja unsere Stürmer gesprochen. Und da fehlte am Ende einfach, viele haben noch den Johnny Verhoek im Kopf, der da seine Tore Woche für Woche abreißt, aber genau das hat Hansa eben nicht, so einen richtigen Knipser, der einen da unten dann rausholt.
Das kann man wohl so sagen. Und einer der besten Schützen ist gefühlt ja völlig außer Form, war zwischendurch gar nicht mehr im Kader. Durfte diesmal wieder mitspielen mit Junior Brumado. Für viele vielleicht auch ein bisschen überraschend. Sowohl für uns als Journalisten, als auch für viele Fans, die ja nicht so gut auf ihn zu sprechen waren. Wie hast du denn seine Leistung gesehen?
Ja, also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass der Trainer Junior Brumado schon früher in das Spiel wirft. Das fand ich generell immer, auf den Zug bin ich auch nicht mit aufgesprungen, dass den Körper, den er hat und den er mitbringt, wie er die Bälle festmacht, finde ich, kann enorm wichtig sein für Hansa, für schnelle Vorstöße. Das Problem ist nur, wir hatten uns ja auch schon mal so eine Heatmap, so nennt man das ja, also ein Draufblick auf so ein Spielfeld von oben und da sieht man, wo Spieler sich am meisten aufhalten. Und wenn man jetzt einen Junior Brumado mit einem Haris Tabakovic, dem Stürmer von Hertha BSC, vergleicht, dann sieht man da natürlich deutliche Unterschiede. Also Brumado hält sich viel im Mittelfeld auf und Tabakovic ist halt so ein Strafraumstürmer. Bis dahin kommt Junior Brumado meistens gar nicht. Und das ist das Problem. Also ich finde, er macht die Bälle gut fest, stellt seinen Körper gut rein. Das Problem ist nur, wenn er dann den Platz hat, trifft er auch öfter mal die falschen Entscheidungen.
Ja, dazu passend habe ich auch eine Statistik. Hansa spielt die 8 meisten Flanken in der zweiten Liga mit 351 in den bisherigen Spielen. Zum Vergleich, auf Platz 1 ist der HSV mit 469 und 18 der ist Magdeburg mit 233. Das Problem ist nur, dass der Strafraum viel zu selten besetzt ist und du hast die Heatmap von Junior Brumado angesprochen. Tatsächlich war der mehr Linksverteidiger als Mittelstürmer. Das hat der Trainer ja auch kritisiert, vielleicht deshalb ihn auch zuletzt nicht nominiert. Hat er es dann besser gemacht?
Man sagt ja so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Junior Brumado dreht das wohl ein bisschen um, aber nein, also Brumado war auch auf Schalke wieder relativ weit hinten, will ich es mal nennen. Also ich habe ihn da öfter an der Mittellinie gesehen, aber es war auch schwierig. Er hatte dann einfach keine Spieler, mit denen er spielen konnte, dass er irgendwie den Ball nach vorne gebracht hat. Da kam ja gerade nach dem Seitenwechsel in der zweiten Halbzeit nur noch ganz, ganz wenig von Hansa. Und mit dem ausschlaggebenden Punkt der roten Karte gegen Sabri Zing, wurde es dann immer und immer dünner im Angriff vom FC Hansa.
Ja, was vielleicht Hoffnung macht fürs letzte Spiel, damit man vielleicht schon mal so ein bisschen ins Positive auch dann noch irgendwie dreht, ist, dass Hansa ähnlich viel gelaufen ist, obwohl sie dann ja lange Zeit einen Spieler weniger hatten mit nach dem Platzverweis gegen Sabri Zing. Und trotzdem sind sie auf die gleiche Laufdistanz gekommen wie Schalke. Auch das war ja lange Zeit ein Schwachpunkt, überraschenderweise ein Schwachpunkt, weil wenn du schon nicht so viel Fußball spielst und eher verteidigst und eher über den Kampf kommst, dann solltest du ja auch in puncto Zweikampf und Laufstärke vorne sein. Aber auch da war Hansa eher weiter hinten, hat sich aber zuletzt gesteigert. Macht dir das Hoffnung für das Spiel gegen Paderborn?
Ja, also die Hoffnung ist sowieso immer da, glaube ich, wenn man irgendwie ein bisschen Fan ist, allgemein Sympathien für den Club pflegt. Also so wie Mehrzat Selimbegovic es sagt, es gibt noch die Chance, also glaubt man auch an die Chance und will es unbedingt schaffen. Ich hatte auch das Gefühl, nach dem Spiel auf Schalke in der Mixzone, bei den Interviews, also die Spieler waren klar super geknickt. Rossi ist an uns vorbeigegangen, den haben wir einen Tag vorher noch in Rostock an der Ampel getroffen. Da war er noch locker, flachsig drauf, hat einen guten Eindruck gemacht und nach dem Schalke-Spiel war er natürlich mega geknickt und hat sich tierisch geärgert, dass die Partie nun so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Genauso wie mit Sabri Singh, der natürlich ja seit Ewigkeiten, seit Mitte Februar, mal wieder in der Startelf stand beim Spiel. Macht dann das Tor, hat noch eine gute Chance und fliegt dann mit Rot runter. Also der Junge ist ja auch noch nicht so richtig, oder ja, wird vielleicht auch gar nicht mehr richtig ankommen beim FC Hansa. Also man hat schon gemerkt, die Jungs nimmt das richtig mit und die glauben, hoffen und wollen unbedingt, aber es funktioniert halt nicht so, wie sie wollen.
Ja, leider, das zieht sich durch die ganze Saison und das belegen auch ganz viele Daten. Bevor wir vielleicht dann auf das Spiel gegen Paderborn ein bisschen genauer blicken, hast du vorhin schon erwähnt, der Sportdirektor wurde beurlaubt, Christian Walter, der erst vor der Saison aus Dresden kam und ja, wo länger klar war, dass er zum Saisonende gehen wird, jetzt wurde es vorgezogen, vielleicht dann doch irgendwie auch überraschend zu dem Zeitpunkt. Wie bewertest du das? Welchen Einfluss hat das vielleicht auch auf die Mannschaft?
Ja, es wurde ja auch im Nachgang gesagt, es wurde ja immer mal spekuliert, auch in den Fanforen, dass mit Walter Schluss sein soll, schon nach dem Kaiserslautern-Spiel. Wir haben darüber berichtet, im Endeffekt kam Hansa um die Ecke, hat ihn dann ja freigestellt jetzt vor. Ich denke, das sollte eine Art Signalwirkung hervorrufen. Es sorgte auf jeden Fall für ein Aufsehen, für ein Peng. Es wirkte so, als wenn alles normal ist. Hansa steht zwar in der Tabelle kurz vorm Abstieg mit einem Bein quasi schon in der dritten Liga, aber so richtig ja Krisenstimmung, will ich es mal nennen, kam halt nicht auf. Es wirkte so, ja, wir gucken von Woche zu Woche, irgendwie ist ja noch Zeit und wir packen das schon. Und ich glaube, dass jetzt ja die endgültige Entlassung oder Freistellung von Christian Walter da schon so ein kleines Zeichen war, dass, hey, passt mal auf, also wir sind uns schon bewusst, dass das hier gerade irgendwie voll gegen Baum fährt. Und aus meiner Sicht war es ein richtiger Zeitpunkt, ihn jetzt freizustellen. Also ich hätte es auch schon eher gemacht tatsächlich.
Ja, man muss ja ehrlich sein und wenn man analysiert, der Kader wurde wirklich stark verändert, obwohl das eigentlich anders angekündigt worden war im Vorfeld der Saison. Es ist ja wieder so gekommen, dass mehr als ein Dutzend Spieler neu dazukamen, viele gegangen sind und wenige Transfers haben eingeschlagen. Christian Walter hat wirklich, Jürgen Wehlen sagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche für Hansa gearbeitet. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe Christian Walter öfter getroffen, auch beim Einkaufen, auch immer ganz spät, wenn er dann aus dem Büro kam. Und dann haben wir uns ab und zu auch ein bisschen noch außerhalb des Protokolls sozusagen unterhalten. Ich glaube, er hat da ein bisschen zu viel gewollt, hatte auch vielleicht zu viele Aufgaben, hat ja auch die zweite Mannschaft sozusagen verantwortet, die dann erstmals seit Jahren wieder in der Regionalliga gespielt hat. Aber auch da sind eben seine Planungen irgendwie nicht so ganz aufgegangen und er ist auch sehr selbstkritisch und am meisten enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Dennoch war der Zeitpunkt aus meiner Sicht unglücklich. Also ich würde da nicht so mitgehen. Also ich finde, man hätte es früher machen sollen oder dann einfach durchziehen bis zum Saisonende.
Ja, du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, auch seine Zuständigkeit für die zweite Mannschaft, die ist ja nun auch leider abgestiegen durch den besiegelten Abstieg des Halleschen FC aus der dritten Liga. War ja nun auch klar, dass es für die U23 vom FC Hansa kommende Saison sowieso nicht weitergeht in der Regionalliga. Auch das ist natürlich, ja, wenn man es so sehen will, ein niederschmetterndes Ergebnis. Wenn wir ja den Kapitän Marcel Kohn hatten wir im OZ-Gespräch, der hat sich das natürlich auch anders vorgestellt. Der hat fest daran geglaubt, dass die das packen mit der Mannschaft. Und am Ende waren es einfach zu wenig Punkte und Enttäuschungen. Wie hast du denn den Auftritt der U23 wahrgenommen in dieser Saison mit einer Liga, die ja voll gespickt war mit traditionsreichen Vereinen?
Ja, auf alle Fälle war das eine spannende Erfahrung, denke ich, für alle, also für die Spieler, für die Verantwortlichen, für den gesamten Verein. Und aus meiner Sicht ist das eine verpasste Chance, weil mit besserer Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft von Beginn an, größerem Austausch, nicht nur sporadisch oder ja, das war irgendwie gefühlt, war dahinter kein Plan zu erkennen. Denke ich, hätte man da auch die Mannschaft in der Liga halten können. Das zeigt ja die Entwicklung jetzt auch in der Rückrunde. Es hat ja lange gedauert, auch nach dem Trainerwechsel, der da vorgenommen wurde, von Kevin Rodewald zu Uwe Speidel, bis das irgendwie einen Effekt hatte. Aber zuletzt hat die Mannschaft ja ganz gute Ergebnisse eingefahren, wenn man die letzten Spiele nur betrachtet. Und ich kenne ja Uwe auch ein bisschen persönlich. Aus meiner Sicht ist er auch deutlich entspannter geworden. Und vielleicht hat auch das der Mannschaft dann geholfen. Von daher sehr, sehr schade, dass die Mannschaft wieder runtergeht in die Oberliga. Und auch für die Jungs ist es ja ähnlich wie in der ersten Mannschaft. Die wissen jetzt nicht, woran sie sind. Hansa muss da warten mit der Planung, weil für die dritte Liga wären dann sicherlich auch einige Spieler aus der zweiten Mannschaft interessant. Bleibt Hansas erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga, dürften viele Spieler den Verein verlassen, denke ich mal.
Ja, ich glaube, das wird sowieso noch sehr, sehr interessant, was kadertechnisch da alles auf uns zukommt. Aber ich glaube, bevor wir diesen großen Sprung machen, sollten wir uns erstmal noch darauf konzentrieren, was jetzt noch kommt, was jetzt noch ansteht. Und das ist ja ein enorm wichtiges Spiel für die Zweitligamannschaft.
Genau, am Sonntag geht es dann gegen den SC Paderborn, der alles andere als ein Lieblingsgegner ist, des FC Hansa. Bisher gab es 18 Vergleiche und nur 5 Siege bei 9 Niederlagen. Also da ist die Bilanz sehr, 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 sehr ausbaufähig. Aber ein Sieg ist Pflicht und dann muss der FC Hansa gleichzeitig hoffen, dass die Konkurrenz mitspielt. Ja, was macht Hoffnung für dieses Spiel? Das ist so die Frage, glaube ich, die sich jeder Hansa-Fan und die auch wir uns stellen. Wir haben schon so ein paar Daten von erwähnt. Und ja, tatsächlich ist Hansa an ganz, ganz vielen Statistiken eben auf dem letzten Platz oder zumindest auf einem hinteren Platz und nur in ganz wenigen Bereichen vorne. Und die gewonnenen Zweikämpfe sind so ein Punkt. Ja, also über Zweikämpfe im Abstiegskampf ist der Name schon irgendwie drin. Die machen so ein bisschen Mut wenigstens. Da ist Hansa auf dem 5. Platz und Paderborn ist dann vielleicht auch eher eine spielerische Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Der letzte Spieltag ist ja auch immer so ganz besonders. Da gibt es dann so krasse Ergebnisse, die teilweise unerklärlich sind. Aber was macht die Hoffnung?
Ja, mir macht einfach Hoffnung die Wucht, die hinter dem FC Hansa steht. Also es ist jetzt irgendwie, man kann nicht sagen, es ist der FC Hansa, sondern es ist der FC Hansa irgendwie. Also die Region, die hier mitgeht, glaube ich auch dem geschuldet, will ich es mal nennen, dass ja der FC Hansa nun mal auch der Big Club hier ist, einfach in Mecklenburg-Vorpommern und rundherum, steckt da, glaube ich, auch einfach so eine Energie hinter. So viele Leute, die auf dieses letzte Saisonspiel, also auf diesen 34. Spieltag, gerade auf dieses Spiel Hansa gegen Paderborn blicken. Und ich glaube, das macht mir einfach Hoffnung, weil da einfach so eine generelle Euphorie entsteht. Also irgendwie jedem ist klar, punktet da Hansa nicht, also kommt da kein Sieg bei raus, dann ist Hansa abgestiegen. Aber irgendwie gibt es ja doch immer diese Hansa-Familie, die zusammensteht, die da zusammenhält, was die Fans betrifft. Mal abgesehen auch von den Ultras, einfach so auch. Das macht mir irgendwie Mut, dass man hat irgendwie so viel durchgestanden, so viel geschafft, auch in den letzten Jahren, war immer wieder in diesen Abstiegskampf verwickelt, die Luft wurde immer dünner. Und irgendwie macht mir das Hoffnung, dass Hansa das auch dieses Jahr wieder packen könnte über die Relegation. Wie siehst du das denn? Hast du Hoffnung, dass es klappt?
Ja, aus meiner Sicht ist die größte Hoffnung, dass Hansa im Prinzip ja schon abgestiegen ist. Sie sind ja aktuell auf dem Abstiegsplatz und sie haben es nicht mehr in der einen Hand. Also sie können ja irgendwie nur noch gewinnen und vielleicht macht das irgendwie Kräfte frei und löst Blockaden vielleicht im Kopf, weil ganz viel wird ja nun mal im Kopf entschieden. Und mein Gefühl ist und meine Erfahrungen von dem, was ich sehen konnte, gerade im Trainingslager haben wir ja viel gesehen, wie Mersat Begovic mit der Mannschaft umgeht, wie er im Training arbeitet. Wir erleben ihn regelmäßig auf Pressekonferenzen und seine Analysen sind oft sehr gut, finde ich. Sein Training ist sehr gut, sehr klar, seine Ansprache ist sehr klar. Aber was er irgendwie nicht geschafft hat, ist so die Mannschaft anzuzünden, dass sie wirklich frei aufspielen, dass da Spritzigkeit zu erkennen ist, Gedankenfrische, vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität. Das hat irgendwie nicht so geklappt aus meiner Sicht. Und vielleicht jetzt, weil eben nichts mehr zu verlieren ist, sondern es kann einfach nur noch gewonnen werden, vielleicht tritt die Mannschaft dann einfach anders auf und spielt sozusagen frei von der Leber weg, wie man das so sagt. Das ist eigentlich meine größte Hoffnung. Kannst du da mitgehen?
Ja, also sicher schon. Du bist ja auch selbst Trainer einer Herrenmannschaft. Und mich würde immer mal interessieren, im Amateurfußball heißt es ja auch oft so, wenn es nicht läuft, eine teambildende Maßnahme, dass man einfach mal sich richtig den Helm lackiert. Einfach mal zusammen einen drüber macht und ordentlich einen über den Durst bringt. Aber was macht man mit so einer Profimannschaft? Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass die mit dem Mannschaftsbus da ins Glock 8 fahren und 20 Cuba Libre bestellen und dann spielen die nächsten Tag 120 Minuten auf höchstem Niveau. Was glaubst du, wie kann man so eine Profimannschaft da nochmal kitzeln?
In erster Linie sind das immer Menschen und es ist egal, ob man in der Kreisliga oder in der Landesliga oder in der zweiten Bundesliga spielt, es bleiben halt Menschen und aus der Vergangenheit wissen wir, dass es noch nicht so lange her, dass Martin Piekenhagen noch in Amt und Würden beim FC Hansa war und der war eben auch Spieler und der hat zu Bundesliga-Zeiten den einen oder anderen Saunaabend organisiert, wenn es mal eng war und da gab es dann sicherlich auch das eine oder andere Bier. Also sowas kann schon helfen, das kann man natürlich nicht irgendwie ein, zwei Tage vorm Spiel machen, aber eben zu Beginn einer Woche und wir wissen nicht, was die Jungs gemacht haben, aber wir wissen, dass sie was gemacht haben vor dem Schalke-Spiel und auch schon davor in den Wochen hat Rossi und hat ja teilweise auch der Trainer auf den Pressekonferenzen angedeutet, dass es Maßnahmen gab. Ich würde jetzt mal vermuten, dass da sowas durchaus auch mal dabei war, aber leider hat das ja auch bisher nicht geholfen. Wobei man sagen muss, die Mannschaft hat ja in Schalke gekämpft und ist gerannt und das haben wir vorhin schon gesagt, die sind 118, wenn ich das noch richtig am Schirm habe, 118 Kilometer gelaufen, genauso viel wie Schalke. Also daran hat es ja nicht gelegen. Es fehlt das Spielerische.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass einfach, dass die Spieler jetzt diesen Rückhalt der Fans brauchen. Also nach dem Spiel auf Schalke hat man schon eine herbe Enttäuschung aus dem Gästeblock ja mitnehmen können oder ja aufnehmen können, wahrnehmen können. Da die Hansa-Spieler waren nicht lange vor dem Block, sind dann wieder ja umgedreht in die Kabinen. Die Fans haben sich ja vorab tierisch aufgeregt, waren sauer, waren wütend, waren enttäuscht. Es hätte ja auch schon schief gehen können, ne? Also hätte Wiesbaden gegen Braunschweig gewonnen, was ja nun nicht so ist. Da stand ja ein Rostocker Jung zwischen den Pfosten bei Braunschweig. Mit Ron Torben Hoffmann hat da einige Paraden hingelegt und somit ja quasi die Niederlage für Wiesbaden besiegelt an diesem Spieltag. Aber ich glaube auch einfach, dass wichtig ist, dass die Jungs diese Unterstützung von den Rängen auch in diesem letzten entscheidenden Spiel bekommen. Und da bin ich mir eigentlich sicher, dass das auch so sein wird, dass die Fans die Mannschaft auch weiterhin nach vorne peitschen wird.
Das denke ich auch. Das wird zumindest zu Spielbeginn so sein und hoffentlich auch so bleiben. Auch wenn das Spiel dann vielleicht nicht so läuft, wie sich das alle wünschen. Das, denke ich, ist das Allerwichtigste, dass es friedlich bleibt. Und ja, Hansa einfach das Bild nicht noch irgendwie verschlechtert sozusagen, was in dieser Saison ja leider in der Außendarstellung hier und da jetzt nicht so optimal war. Aber vielleicht gucken wir dann doch auch noch mehr aufs Spiel. Wir haben schon gesagt, Paderborn ist jetzt nicht unbedingt der Lieblingsgegner. Nur 5 Siege in 18 Spielen. Und zuletzt 3x 0-3. Macht das was mit der Mannschaft?
Ja, ist auf jeden Fall schon ein Ding, wenn du 3x 0-3, ich nenne es mal ganz harsch, auf die Fresse bekommst. Dann glaube ich, hat man schon im Kopf, okay, das ist jetzt nicht so der Lieblingsgegner, gegen den man spielt. Vor allen Dingen, wenn man auch mal ein bisschen in den Büchern guckt und sieht, dass Hansa das letzte Mal 2016 gegen den SC Paderborn gewonnen hat. Das war an einem Freitagabend in der dritten Liga auswärts in der Wellblechhütte in Paderborn. Daran kann ich mich noch erinnern. Da wurde noch ordentlich gejubelt und ich glaube, man muss das ganze Spiel vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aber kann man das vielleicht wie eine Art Pokalspiel sehen? Also eine, eine Alles-oder-nichts-Situation, dass man, hat das Cup-ähnliche Züge, Tommy? Wie würdest du das denn beschreiben?
Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Ne? Im Pokal, wenn man nicht antritt, ist man ausgeschieden. Das gibt nur das eine Spiel, siegen oder fliegen. Und so ist es ja jetzt quasi auch. Hansa muss das Spiel gewinnen, wie schon gesagt. Kann da vielleicht so auch reingehen, frei ja im Kopf. Und ja, das ist vielleicht so eine große Hoffnung. Ich habe jetzt mal nebenbei hier geguckt. 108 Kilometer ist Hansa gelaufen auf Schalke. Genauso viel wie Schalke. Und Paderborn hat ja zuletzt 1-0 gewonnen gegen den HSV. Damit dem HSV die letzte Aufstiegshoffnung geraubt. Und ist dabei 127 Kilometer gelaufen. Also vielleicht auch nochmal ein wichtiger Fingerzeig irgendwie, dass Hansa da dagegen halten muss. Und dafür reichen ja nicht nur frische Beine, sondern eben auch ein frischer Kopf.
Ja, und ich denke mal auch frische Kräfte, weil wir haben es ja schon angesprochen. Sabri Zing ist gesperrt, Kai Pröger hat auch seine 5. gelbe Karte gesehen, fährt somit gegen seinen Ex-Verein. Was denkst du, wie wird der Trainer reagieren? Wird es da Überraschungen geben in der Startaufstellung? Kommt da wieder vielleicht ein Spieler hervor, der lange nicht zum Zug kam?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat der Trainer ja zuletzt jetzt gemacht auf Schalke mit der Nominierung, wie du sagst, von Sabri Zing, aber auch mit der Kadernominierung zumindest und späteren Einwechslung von Junior Brumado hat er ja so ein bisschen überrascht. Das System hatte er gewechselt auf Viererkette. Also da ist er ja durchaus für Überraschungen gut jetzt im Saisonendspurt. Also da bin ich echt gespannt, wie er aufstellen wird. Ich denke mal, gewisse Spieler sind einfach klar. Die Achse mit Markus Kolke hinten im Tor, trotz seines Patzers jetzt auf Schalke, der ist einfach gesetzt und wichtig. Genauso wie Rossi, auch wenn der da manchmal etwas hüftsteif rüberkommt und jetzt nicht der große Techniker ist. Das weiß er auch selbst. Aber der hat halt einfach unglaublich viel Spielverständnis und coacht das ganze Team, nicht nur die Nebenleute, sondern wirklich das ganze Team. Das hat uns ja irgendwann mal auch Lukas Fröder erzählt in der vergangenen Saison oder Ryan Malone, ich weiß es nicht mehr, dass viele Spieler den Kontaktpartner, wie man das dann oft nennt, also den Spieler vor sich oder neben sich coachen. Und einen Spieler gibt es im Team, der coacht einfach alle, das ist Rossi. Das ist für die Defensive extrem wichtig. Ja, und drumherum, glaube ich, gibt es keinen gesetzten Spieler. Also ich wüsste es jetzt nicht, wer da unbedingt spielen müsste. Wie würdest denn du aufstellen?
Ja, schwierig. Also ich glaube, dass man nicht allzu viel neue Sachen versuchen sollte. Nicht einmal alles komplett erneuern. Was ich ganz interessant fand, auch auf Schalke, zuletzt immer die Einwechslung von Olli Hüsing. Also Olli Hüsing ist vielen Hansa-Fans ja als Captain America, als der Abwehrchef schlechthin ja im Kopf geblieben. Ist ja jetzt nun auch nicht seine erste Station bei Hansa. Kam in dieser Saison auch nicht richtig in Trab, wurde immer wieder von Verletzungen gebremst, ist rausrotiert aus der ersten Elf. Ja, aber er ist ja dann trotzdem irgendwie so eine Art Mentalitätsspieler, glaube ich, der vorangeht, der die Brust rausstreckt, der auch mal seine Stimme erhebt. Der wurde ja nun zuletzt auch immer mal ein bisschen offensiver nach vorne geworfen, so als Prellbock. Ich glaube schon, dass uns das irgendwie helfen könnte und dass das vielleicht auch eine Waffe sein kann. Wie siehst du denn die Causa Olli Hüsing?
Ja, das ist ein ganz guter Hinweis, ganz gute Idee vielleicht. Tatsächlich haben wir da auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Olli wurde da jetzt als Mittelstürmer, als Zielspieler ein paar Mal eingewechselt. Kann ein Mittel sein. Ob das von Beginn an ein Mittel sein kann, weiß ich nicht. Also klar, haben wir vorhin gesagt, Hansa flankt viel. Wenn man viel flankt, bräuchte man natürlich auch möglichst viele Spieler in der Box. Das ist selten der Fall bei Hansa. Und ich glaube, eigentlich weiß das jeder Fußballer, dass der erste, zweite Pfosten und der Rückraum besetzt werden sollten. Am besten hast du auch noch einen in der Überlänge und dementsprechend kommst du auf 4 Spieler. Ja, bei Hansa ist da oft nur einer und manchmal sogar gar keiner. Dann bringen natürlich auch die Flanken nichts. Also von daher, da braucht es halt einfach irgendwie eine klarere Spielidee und eine bessere Umsetzung. Ich denke, eine Spielidee hat Mersan Begovic, das siehst du im Training, aber auf dem Platz, im Spiel siehst du es dann einfach zu selten. Und ja, also Olli ist von der Einstellung her, von der Professionalität einer der Top-Spieler im Hansa-Kader. Aber wir können halt nicht beurteilen, wie fit ist er. Er hat ja viele Rückschläge gehabt. Aber eine Idee könnte es sein, und wir haben vorhin gesagt, gerade so ein letzter Spieltag, da passieren ja öfter mal verrückte Dinge.
Ja, wie sagt man so schön, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und eine andere große Geschichte ist ja auch, dass nicht nur bei uns auf dem Platz spannend zugeht, sondern auch auf dem Nebenplatz. Denn wir müssen ja da auch genau auf das Spiel Wien Wiesbaden gegen den FC St. Pauli blicken.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich so eine Geschichte, wie der Fußball sie oft schreibt. Könnte es mindestens eine geben, nämlich dass der FC St. Pauli Hansa hilft und Hansa rettet. Und tatsächlich haben sich die Hamburger dazu auch schon geäußert, nachdem sie jetzt aufgestiegen sind. Und es für sie eigentlich ja um nichts mehr geht.
Ja. Naja, so würde ich es nicht betiteln. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du den Aufstieg einfach nur mit einem Pilzbier in der Hand feierst oder eben halt noch mit so einer schönen Schale aus Sterling-Silber mit einem Bergkristall in der Mitte.
Ja, und genau diese Aussage hat Fabian Hürzeler, der Trainer des FC St. Pauli, gestern getroffen. Am Montag gab es eine Medienrunde in Hamburg nach dem 3:1-Sieg gegen Osnabrück, der dann eben zum Aufstieg führte und zur Eroberung der Tabellenspitze. Und da wollen die Hamburger bleiben, hat Fabian Hürzeler erzählt. Ganz konkret hat er gesagt, es ist etwas anderes, wenn in deinem Lebenslauf Aufsteiger steht oder Zweitligameister. Also der Trainer ist auf alle Fälle sehr, sehr motiviert und hat die Charakterfrage gestellt. Also da können wir wohl davon ausgehen, dass St. Pauli das Spiel ernst nimmt und auch mit der besten Elf antreten wird gegen Wiesbaden.
Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich klopfe auf Holz. Ich glaube, es gab selten Spiele oder Tage, wo Hansa-Fans auch mal dem FC St. Pauli die Daumen gedrückt haben. Jetzt könnte tatsächlich so einer kommen, aber wollen wir auch mal auf den SVW in Wiesbaden blicken. Vor ein paar Wochen waren sie ja noch hier im Ostseestadion, da konnte sich Hansa durchsetzen. Wie siehst du die Truppe? Wo sind die Stärken bei den Wiesbadenern?
Ja, das ist auch eine gute Frage, die man jetzt gar nicht mehr so klar beantworten kann. Wiesbaden hatte lange Zeit mit die wenigsten Gegentore, ist aber in der Rückrunde ziemlich eingebrochen. Ist eines der schlechtesten Rückrundenteams und hat in der Rückrunde auch viele Tore kassiert, was dann auch zur Entlassung von Markus Koschinski geführt hat. Und ja, aber eine wirkliche Besserung ist nicht eingetreten jetzt nach dem Trainerwechsel aus meiner Sicht. Also sie wirken halt sehr instabil und ja, bei ihnen ist es genau andersrum. Ne? Während Hansa sozusagen abgestiegen ist und eigentlich nur noch gewinnen kann, hat Wiesbaden eben noch was zu verlieren. Die sind eben auf dem Relegationsplatz. Nach oben geht nichts mehr. Es geht nur noch darum, den Relegationsplatz zu verteidigen. Und das könnte für sie der Nachteil sein und eben, wie bei Hansa schon erwähnte, der große Vorteil.
Ja, und wenn man nochmal das Ganze betrachtet, Pauli in Wiesbaden. Wiesbaden hat ja jetzt auch nicht die größte Fanbase. So frech bin ich einfach mal und werf das hier in die Runde. Also da werden sicherlich auch einige Hamburger mitfahren, den Weg auf sich nehmen nach Wiesbaden und dort wollen die dann sicherlich sehen, wie ihre Mannschaft die Schale in die Luft stemmt. Ich glaube, das könnte auch nochmal so ein Punkt sein, dass es vielleicht auch zu einer Art, vielleicht sogar Auswärtsspiel im eigenen Stadion für Wiesbaden werden könnte.
Das denke ich auch, ja. Wiesbaden hat ja auch ein relativ kleines Stadion und St. Pauli, wie du sagst, eine durchaus große Fanbase. Und das ist ja vielleicht die interessanteste Geschichte eben, dass ausgerechnet der Rostocker Erzrivale Hansa dann da eben helfen könnte. Und aus dem Amateurfußball kennt man das, dass man sich dann mal gegenseitig anruft oder mal eine Kiste Bier verspricht oder so. Wäre spannend, das zu wissen, wie es da umgeht. Und also, wer weiß, im Fußball passieren ganz viele verrückte Dinge. Vielleicht gibt es danach dann, wird aus der Feindschaft eine Freundschaft. Mich würde das freuen. Ich habe mit St. Pauli als Hansa-Jugendtrainer nur gute Erfahrungen gemacht und habe da sehr gerne gespielt. Wir haben da auch in Testspielen tatsächlich ohne Linienrichter agiert, sondern haben unsere Wechselspieler, jede Seite hat einen Wechselspieler als Linienrichter eingesetzt. Wäre eine ganz nette Randgeschichte.
Ja, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Klar ist schon mal, alles ist besser als Astra. Also vielleicht hat sich Hansa da ja was überlegt. Wir sind gespannt. Wichtig ist aber, dass es auf dem Platz in Rostock in die richtige Richtung läuft. Hansa gegen den SC Paderborn, also am Sonntag. Und die Ostsee-Zeitung wird ja auch wieder live im Stadion dabei sein. Und einiges aufbieten, habe ich gehört. Da wird es ja wieder nicht nur im Stadion, sondern auch rundherum wieder einiges zu sehen geben auf den Seiten der OZ.
Ja, das übliche Programm wird sozusagen ergänzt. Wir wollen ein paar Zuschauer dann auch befragen und das drumherum mitnehmen und hoffen, dass es eben eine gute Stimmung sein wird und wir in freundliche Gesichter gucken können. Und ansonsten wird es ganz normal den Live-Ticker geben, den Spielbericht mit Analyse, mit Stimmen. Und natürlich, denke ich, wirst du auch wieder gewohnt die Einzelkritik machen oder Johannes, einer von euch beiden. Also von daher, da können sich sicherlich unsere Leser und Zuhörer auf einiges freuen. Aber bevor wir die heutige Folge abbinden, wollten wir noch mal kurz auf mögliche Relegationsgegner gucken, oder?
So sieht's aus. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass gerade ein Erzrivale dem FC Hansa ja helfen könnte. Und dann könnte ja eine Relegation quasi schon die nächste Geschichte, die quasi nur der Fußball schreibt, wie man es immer so schön sagt, auf die Rostocker, auf den Korkenclub warten. Denn da könnte ja tatsächlich dann Jahn Regensburg, Absteiger aus der zweiten Liga im Vorjahr, auf die Ostseestädter warten. Und das ist ja ein ganz besonderer Club, zumindest für einen offiziellen des FCH.
Genau, der Trainer, der hat lange Jahre in Regensburg gearbeitet, als Spieler zunächst und dann eben als Co-Trainer und Cheftrainer, hat Regensburg, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, zweimal in der Liga gehalten und musste dann in der vergangenen Saison, ja kurz vor Saisonende gehen, als der Abstieg noch nicht feststand. Also vielleicht hätte er es auch noch ein weiteres Mal geschafft. Und jetzt ist er eben in Rostock gelandet und für den wäre das sicherlich ein ganz, ganz besonderes Spiel gegen seinen alten Verein. Wobei noch nicht feststeht, dass Regensburg in die Relegation geht, weil in der dritten Liga es auch noch spannend ist und ja, Preußen Münster auch noch in der Verlosung ist.
Preußen Münster ist ja eine Art Überflieger, aufgestiegen aus der vierten Liga in die dritte Liga. Will jetzt Ulm ja irgendwie zeigen, ey, was ihr könnt, können wir auch. Und gleich auch den Durchmarsch in die zweite schaffen. Was ist denn aus deiner Sicht ein Gegner, auf den du lieber treffen würdest? Ist jetzt so wie Regensburg ein Absteiger, die ja, wenn man auch auf die Formtabelle guckt, ja in der zweiten Saisonhälfte deutlich abgesackt sind? Oder eben so ein Überflieger, so ein Aufsteigermannschaft, die vielleicht nicht die größte Qualität allein von den Namen her im Kader hat, aber eben eine super Saison spielt und große Träume hat?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe mich jetzt nicht so tiefgründig mit den Teams in der dritten Liga beschäftigt. Ich kenne natürlich den Tabellenstand und weiß, dass Dresden und Regensburg da ja leider eine nicht so gute Rückrunde gespielt haben. Leider vor allem für Dynamo Dresden als Ostclub. Und rein psychologisch betrachtet, denke ich, ist es immer besser, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die eher nicht so den guten Lauf hat und eher auf dem absteigenden Ast ist, als wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die euphorisch ist und die eigentlich auch nur gewinnen kann, weil die kommen, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, als Aufsteiger in die Liga und können durchmarschieren. Also von daher würde ich schon sagen, dass Regensburg der bessere Relegationsgegner wäre, aber ist spekulativ und erstmal haben wir andere Aufgaben zu erfüllen.
So sieht's aus. Das heißt, siegen oder fliegen. Am Sonntag im Ostseestadion mit dem OZ-Live-Ticker verpasst ihr garantiert kein Tor, also schaltet da auf jeden Fall ein. Die Frage bleibt natürlich spannend, wen wird Mersat Selimbegovic da auf die Platte stellen? Welche Jungs sollen es reißen? Und wenn ich mal ja an die letzten Spiele zurückdenke oder an die Hansa-Tore, fallen mir da nicht so viele natürlich gleich ein. Aber was würdest du sagen, was ist so die gewisse Stärke oder ja die Nicht-Stärke, die nicht vorhandene Stärke bei Hansa im Angriff? Also wo kann Hansa gefährlich werden? Mir fallen da die Fernschüsse ein. Also Nico Neidhardt mit dem Tor da gegen Karlsruhe. Bei Dressel hätte es beinahe auch im Netz gezappelt, der Ball. Da war der Pfosten im Weg. Glaubst du, Hansa muss es mit Angriffen oder mit Schüssen aus der Entfernung versuchen.
Ja, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber ich bin immer dafür, dass man Fußball komplett oder Fußball total spielt. Und also Hansa hat ja, haben wir vorhin schon erwähnt, viele Schüsse abgegeben, aber von diesen Fernschüssen sind halt nicht viele reingegangen. Und das, da ist ja auch, wenn man da Gesamtstatistik Fußball guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit da eben auch ziemlich gering, dass solche Bälle ins Tor gehen. Die meisten Tore werden nun mal im Strafraum erzielt. Und da gilt es einfach, den Strafraum besser zu besetzen. Standards, man könnte so viel ansprechen. Also da gibt es ja leider, wenn wir das jetzt machen, da gibt es eben nicht viel Hoffnung für Hansa. Also von daher gilt es einfach, frei aufzuspielen, den Weg zum Tor mutig zu suchen, mit allem, was man hat, zu verteidigen, wie Hansa das ja das auch meistens tut. Ja, und das Tor dann vielleicht auch irgendwie zu erzwingen. Und wenn das dann eben, du hast Olli Hüsing angesprochen, und wenn das dann eben eine Doppelspitze Bachmann-Hüsing ist im 4-4-2, die dann mit Flanken gefüttert werden und wo die auch mal einen Ball festmachen, da haben beide genug Körper für, dass du auch mal nachrücken kannst, um dann vielleicht aus der zweiten Reihe zum Abschluss zu kommen oder zu Standards zu kommen. Also Hansa kann sich überall verbessern, aber es ist jetzt einfach nur noch ein Spiel, darüber zu debattieren, macht eigentlich gar keinen Sinn. Sie sollen einfach Gas geben und mutig sein und das Herz auf den Platz lassen.
Ja, das war quasi unser Fernschuss an das Team. Ja, unser Wort für den Sonntag, nicht zum Sonntag. In diesem Sinne, wir drücken Hansa natürlich auch die Daumen. Es macht sicherlich mehr Spaß, als Reporter in der zweiten Liga aktiv zu sein, als in der dritten. In diesem Sinne sagen wir viel Glück und Ahoi. Bis zum nächsten Mal.
Dem schließe ich mich an. Ahoi, bis dann.
Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.